schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist, wenn wir das Wort Gottes heute studieren, bei unserer Zeit in der Bibel. Amen. Halleluja. Wie heißt meine Botschaft heute? Und ich habe ein bisschen mit mir gerungen. Ich habe zwei Titel. Einmal, wenn Gott dich links liegen lässt. Oder die kalte Schulter Gottes. Kannst du dir jetzt raussuchen, was immer dir besser gefällt. Du denkst, Pastor, ich habe eigentlich gehofft, dass wenn ich jetzt heute schon mal komme in den Gottesdienst, dass du predigst zum Beispiel, wie kriege ich Gott dazu, mir jeden Wunsch von den Augen abzulesen? Oder was muss ich machen, damit Gott immer macht, was ich will? Meine Botschaft heißt heute anders. Amen. Okay, es ist mir nämlich aufgefallen in der Bibel, dass Gott wieder und wieder und wieder und wieder Leute links liegen lässt. Und es ist nicht witzig. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, dass Gott dich links liegen lässt? Ich weiß, schau, deswegen spreche ich da heute drüber. Das Problem von vielen, vielen, von viel zu vielen Christen ist, dass sie das Empfinden haben, dass Gott sie links liegen lässt. Dass er ihnen die kalte Schulter zeigt. Okay, wir wollen da ein bisschen drauf eingehen. Wir sehen das wieder und wieder in der Bibel, schon ganz am Anfang, im 1. Mose, Kapitel 4, Vers 5. Da steht allen Ernstes, ich habe es mal aufgeschrieben, da steht, dass Abel eine Opfergabe dargebracht hat und der Herr kam und hat auf das Opfer von Abel geblickt, hat ihn angelächelt. Wer hätte gern, dass Gott ihn anlächelt? Doch mehrere, gut. Dann geht es weiter. Auf Kain und seine Opfergabe aber blickte er nicht. Was fällt Gott ein? Da kommt einer, bringt ihm ein Opfer und Gott lässt ihn stehen. Ich kenne viele, die sagen, ja, ist wirklich fies, was Gott da macht. Ich meine, stell dir mal vor, du bist hier am Opferplatz der Familie Adam. Der eine Sohn hat hier seinen Altar aufgebaut, der andere dort drüben. Da ist weder ein lauer Wind, es ist Feststimmung. Girlanden haben sie aufgehängt, es ist wunderbar, weil so eine Opferzeit ist immer eine Partyzeit auch gewesen damals. Und jetzt kommt Abel und der schlachtet sein Lamm und er nimmt das Fett und er lässt das Fett im Feuer aufgehen und der Herr kommt und erscheint. Und er lächelt ihm zu. Gleichzeitig ist sein Bruder Abel hier drüben, der hier richtig gute Maiskolben und Kürbisse, der hat eine schöne Gesichter reingeschnitzt und alles, bringt er die da und lässt die im Feuer aufgehen. Und Gott schaut ihn nicht einmal an. Er schaut ihn nicht einmal an. Kain blickt rüber und sieht, wie der Herr mit dem Abel shakert, wie sie sich unterhalten miteinander. Und Kain schaut auf die kalte Schulter Gottes. Da muss man ja fuchsig werden. Oder schaut er Saul an. Im 1. Samuel Kapitel 28, da war gerade Kriegszeit. Die Philister haben gerade Israel wieder überfallen und Saul hat seine Soldaten zusammengetrommelt und dann steht dort im 1. Samuel Kapitel 28 in Vers 6, Saul befragte den Herrn, was soll ich machen? Angreifen, mich verstecken, was soll ich machen? Saul befragte den Herrn, ist es gut, den Herrn zu befragen in einer Krise? Definitiv. Aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume, Gott spricht durch Träume, nicht durch jeden Traum, aber durch manche, durch spricht er, durch Umim, das sind die Lose, die der Priester geworfen hat, noch durch Propheten, weder durch Träume, noch durchs Los, noch durch Propheten. Bibel hatten sie gerade keine dabei, die war damals in der Stiftshütte aufbewahrt. War nichts. Also Saul befragt den Herrn und der Herr zeigt ihm die kalte Schulter, lässt ihn links liegen. Das ist nicht gemütlich. Wenn Gott deinen König, deinen Regenten, deinen Kanzler, deinen Präsidenten links liegen lässt und ignoriert, dann ist es nicht gut für ihn oder für dich. Oder Nazareth. Du musst mal Markus Kapitel 6, Vers 6 lesen. Da heißt es, und Jesus ging nicht nach Nazareth, sondern er ging in die Dörfer ringsum und lehrte. Also wenn Jesus ringsum in die Dörfer geht, dann geht er definitiv nicht nach Nazareth, sondern er tanzt um Nazareth herum. Er geht um Nazareth herum und lässt die links liegen. Zeigt ihnen die kalte Schulter. Überlegt er das mal. Seine Heimatstadt. Ich meine, er ist ja jetzt bekannt. Er ist ja jetzt ein bekannter Prediger. Überall tut er Wunder und Zeichen, mächtige Taten, das ist ganz fantastisch. Hundertprozentig hätten die ihn gefeiert in Nazareth. Die hätten wahrscheinlich so eine Konfetti-Parade gemacht, wenn Jesus gekommen wäre. Die hätten ihm, dem bekanntesten Sohn der Stadt, eine Statue hingestellt. Unser Jesus. Oder irgendwie sowas. Was macht Jesus? Der ignoriert die völlig und geht um die Stadt herum. Also ich möchte nicht, dass Jesus rings um mich herum geht, aber mich ausspart. Wie schaut es bei dir aus? Genauso, ne? Die kananäische Frau, das ist ein super Beispiel. Eine Kanaaniterin in Matthäus Kapitel 15, die schreit Jesus nach und sagt, Jesus, Sohn David, Herr, sie nennt ihn Herr, sie nennt ihn Sohn Davids. Und dann ruft sie, hilf mir, meine Tochter ist schlimm besessen. Und es steht dort, und er antwortete ihr nicht ein Wort. Sag mal mit mir, nicht ein Wort. Was ist da los? Wir werden schauen, nachher noch, wenn wir das alles genauer anschauen, wir werden feststellen, dass diese Frau nicht nur ein Problem hat, nämlich eine kranke Tochter, sondern sie hat noch drei weitere Probleme. Und wie sie die dann umgangen hat und doch sie gesiegt hat, das schauen wir uns nachher an. Also die Kanaaniterin, die kommt zu Jesus, wirft sich vor ihm nieder und er erwidert ihr nicht ein Wort. Das ist hart. Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Das ist nicht schön. Überleg dir mal, diese Frau hört von diesem Rabbi, von diesem Wunderrabbi Nazareth, aus Nazareth, der da umhergeht und lehrt und predigt und heilt und wunderbare Dinge passieren. Und außerdem ist er lieb. Er ist nett. Er hat ein offenes Ohr für jeden, der zu ihm kommt. Und dann kommst du zu ihm und was macht er? Er antwortet dir. Genau. Nicht ein Wort. Er antwortet dir nicht ein Wort. Herb. Noch was ist mal aufgefallen. Jesus hat auch mal seine Jünger links liegen lassen. Und zwar Markus Kapitel 6 auf dem See Genezareth. Er hat sie genötigt, in Vers 45, denke ich, ist es, nach Bethsaida überzusetzen. Ans andere Ufer. Er hat gerade die 5000 gespeist und jetzt jagt er seine Jünger ins Boot und er sagt, fahrt hinüber nach Bethsaida. Und sie sagen, okay, gut. Und fangen an loszurudern. Und sie rudern und rudern und mitten in der Nacht kommt ein Sturm auf. Starker Wind, wilde See und sie rudern und kämpfen. Und dann kommt Jesus an ihnen vorbei. Es heißt hier, muss man nachlesen, 45, 46, 47, 48, und Jesus kommt ihnen entgegen auf dem See und er wollte an ihnen vorübergehen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn ich mit rauer See kämpfe, meine Damen und Herren, dann will ich nicht, dass Jesus an mir vorübergeht. Überleg dir mal, du kämpfst 1 Meter voran, 2 Meter zurück. 2 Meter voran, einer zurück. Und plötzlich kommt Jesus an dir vorbei. Ich meine, er dominiert das Problem, was dir so zu schaffen macht, vollkommen. Es juckt ihn überhaupt nicht, ob es da stürmt oder ob da Wind ist, macht gar nichts. Er ist zu Fuß schneller als du im Boot. Und er läuft und er geht an dir vorbei. Er kommt jetzt nicht zu dir und biegt ab zu dir. Als er dann vor Angst schreien, ruft er, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann wollte er an ihnen vorübergehen. Er ist da nicht an ihnen vorübergegangen, aber er wollte an ihnen vorübergehen. Also bitte, wir haben hier eine unmögliche Situation. Die Jünger kämpfen, seine besten Freunde kämpfen, Leute mit einem direkten Draht zu ihm, Leute, die er liebt. Von Johannes heißt es ja, seinem persönlichen Adjutanten, seinem persönlichen Assistenten, das ist der Jünger gewesen, den Jesus geliebt hat, der überall mit dabei war, der auch am Hof des Kaiphas mit dabei war, als er verhandelt wurde, Jesus. Der später unter dem Kreuz noch stand, als alle anderen aus sicherer Entfernung zugeschaut haben, war er am Kreuz zusammen mit der Mutter Jesu. Sogar der sitzt in dem Boot und Jesus geht an denen vorbei. Also das müssen wir uns genauer anschauen. Amen. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch weitere Beispiele. Zum Beispiel Paulus. In Apostelgeschichte Kapitel 27 ist Paulus im Mittelmeer. Und dort heißt es, es ist viele Tage ein schwerer Sturm auf dem Meer gelegen. Da schwand zuletzt alle Hoffnung auf Rettung. Wenn Gott alle Hoffnung auf Rettung schwinden lässt und du bist ein Apostel, der im Boot sitzt, dann fühlst du dich verschaukelt. Unter normalen Umständen durchaus. So, alle Hoffnung auf Rettung schwindet. Warum bringt der Herr Menschen in solche Situationen, seine Leute, die ihr Leben für ihn hingegeben haben. Ei, 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 ei. Also ihr seht, dass es da durchaus Fragen gibt, Fragen, Fragen, Fragen über Fragen. Also, was ist los, wenn Jesus dich links liegen lässt? Und jetzt wollen wir uns anschauen, warum Jesus die links liegen gelassen hat. Wir lernen da nämlich was draus. Wir lernen da richtig was draus. Finde ich gut. Diese Dinge, die sind aufgeschrieben worden, nicht um uns zu frustrieren, sondern damit wir was lernen. Drehe ich mal zu deinem Nachbarn und sage, lern was. Amen. Okay. Was ist mit Kain gewesen? Kain hat ein Opfer gebracht, er hat eine religiöse Handlung vollzogen, genauso wie sein Bruder. Warum hat Gott ihn nicht angeschaut? Warum hat er nicht auf sein Opfer geblickt? Wir wissen natürlich, ich habe das ja auch schon oft genug gesagt, dass Kain nicht geopfert hat, was Gott geopfert haben wollte. Schau, wenn du in Verbindung mit Gott treten willst, dann musst du Gott das geben, was er will und nicht das, was du ihm geben willst. Du musst Gott geben, was er will und nicht, was du ihm geben willst. Wichtig. Er hat von seinen Eltern gesehen, wie man Opfer darbringt. Dass dort ein Lamm geschlachtet wird, dass das Fett verbrannt wird, so haben wir das gemacht. Und dann hat man dieses Lamm, das da geschlachtet worden ist, verzehrt. Beim Passalamm war es genauso. Die haben das Passa verzehrt. Die haben nicht das ganze Lamm verbrannt, sondern die haben nur das Fett verbrannt und die Eingeweide und solche Dinge. Und den Rest haben sie verspeist und haben eine Party gemacht. Eine Dankfeier für Gott. Und das ist ja alles prima. Und Kain hat es genau nicht so gemacht, wie die Tradition das vorgeschrieben hat. Seine Eltern, Adam und Eva, die haben das nämlich von Gott seinerzeit gezeigt bekommen. Nach dem Sündenfall hat Gott Tiere geschlachtet, deren Blut hat ihre Sünden bedeckt, wir wissen das, und ihr Fell, nicht die Wolle, sondern das ganze Fell, hat ihre Blöße bedeckt. So war das seinerzeit. So sollten sie opfern, so hat Gott es gefallen. Und was macht Kain? Er bringt zunächst ein Opfer da, wie er das will, ob Gott es will oder nicht. Blöd. Und Gott will es natürlich nicht. Aber das ist eine Sache. Schau, dass Kain eigenwillig geopfert hat, ist nur eine Sache. Es gibt noch eine andere Sache auch. Nämlich die, dass das Herz von Kain nicht so richtig gut war. Als nämlich Kain gesehen hat, dass Abel angenommen worden ist und er nur die kalte Schulter Gottes sieht, ist er sehr zornig geworden und er ist betrübt geworden. Er ist niedergeschlagen gewesen. Und dann hat er sich zurückgezogen in sein Haus und hat gebrütet. Wenn du zornig bist und brütest, ist nicht gut, wenn Gott dein Opfer nicht angenommen hat. Und dann kommt Gott zu ihm. Gott lässt ihn eben doch nicht völlig links liegen. Sag mal mit mir, Gott lässt mich doch nicht völlig links liegen. Amen, so ist es. So Gott kommt zu ihm und sagt, was ist los mit dir? Was guckst du? Wenn du recht tust, wir können auch sagen, wenn du ein gutes Gewissen hättest, dann würde sich dein Gesicht erheben. Es war Gott nicht unbedingt so hundertprozentig wichtig, was Kain ihm geopfert hat, obwohl es natürlich auch sehr wichtig war. Viel wichtiger war Gott, und das ist das, was er angesprochen hat, dein Herz ist nicht richtig. Du hast ein schlechtes Gewissen. Wenn Markttag ist, dann nimmst du eine Waage her, die nicht geeicht ist. Und du haust die Leute übers Ohr. Das ist nicht in Ordnung. Du tust böse Taten. Im 1. Johannesbrief steht es übrigens auch, dass Kain aus dem Bösen war, weil seine Taten böse waren, im Gegensatz zu denen von Abel, dessen Taten waren gerecht. So, erster wichtiger Punkt. Wenn du empfindest, dass Gott dich links liegen lässt, dann schau unbedingt nach, hast du ein gutes Gewissen? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn. Musst ihn nicht anschauen. Frag ihn einfach, hast du ein gutes Gewissen? Ich sag dir mal eines. Der Herr hat mir diesen Punkt aufs Herz gelegt, weil er weiß, er hat etwas. Es gibt was in deinem Herzen, das ihn stört. Er hat dir etwas aufs Herz gelegt. Du sollst eine bestimmte Sache in Ordnung bringen. Und du magst das einfach nicht. Und jetzt frage ich dich, was ist der Unterschied zwischen Ungehorsam und Trödelei? Wenn Gott sagt, mach was und du trödelst, ist es dann Gehorsam oder ist es Ungehorsam? Es ist definitiv retardierter Gehorsam. Wenn du Gottes Segen haben möchtest und nicht auf die kalte Schulter Gottes schauen möchtest, dann tu das, was er dir sagt, schnell. Lass uns vielleicht mal einen Vers lesen heute Morgen. Eine Überschrift. Und zwar, also einen Ankervers. Und zwar Jesaja Kapitel 1, Vers 19. Wenn ihr willig seid und gehorsam, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wer will gern das Gute des Landes essen? Wer will nur halb verrottetes Bio-Zeug essen? Niemand? Also gut. dann mach Folgendes. Sei willig und sei gehorsam. Wenn du willig bist, trödelst du nicht. Und dann bist du gehorsam und dann schaut Gott dich nicht schräg an, sondern dann wirst du das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Der Mund des Herrn hat es geredet. Hey, Jesaja. Den ersten Teil, den verkraft man ja noch, aber den zweiten, das ist eine Verheißung. Wenn er nicht gehorcht, dann lasse ich euch links liegen. Im Psalm 66, Vers 18, na, da heißt es, wenn ich es in meinem Herzen auf Frevel abgesehen hätte, dann würde der Herr nicht hören. Wenn du also willst, dass Gott deine Gebete hört, dann dürftest du es im Herzen nicht auf Frevel abgesehen haben, so wie Kain, der neidisch war auf seinen Bruder Abel, sondern da musst du ein gutes Gewissen haben. Gutes Gewissen, gutes Gewissen. Der erste Punkt ist, hab unbedingt ein gutes Gewissen. Oder Gott lässt dich seine kalte Schulter sehen. Okay, wir kommen zu Saul. Was hat Saul falsch gemacht? Saul war ein wunderbarer Mann Gottes, ganz am Anfang. Der Erhobene aus dem Volk von Gott, der erwählte König Israels, der war ein guter Mann am Anfang. Und am Anfang war er auch entscheidungsfreudig. Die Ammoniter waren es, genau. Die haben eine Stadt in Israel überfallen. Saul, der neue König, gerade gesalbt, hat es gehört. Er kommt von der Feldarbeit heim. Er hört, die haben überfallen und sofort sagt er, stoßt ins Horn, wir besiegen die. Und wehe, ihr kommt nicht hinter mir her und hinter dem Propheten Samuel. Und dann ziehen sie in den Krieg und sie gewinnen. Das ist wunderbar. Da ist er entschlussfreudig, da ist er entscheidungsstark. Der Geist Gottes ist auf ihm. Aber dann hat sich was getan. Einige Kapitel weiter, Vers Kapitel 13 zum Beispiel, da sehen wir, dass er wankelmütig wird. Er soll wieder Krieg führen, aber er weiß nicht, ob er loslegen soll oder ob er nicht loslegen soll. Er ist wankelmütig. Und dann macht er einen Fehler. Also aus dem Glaubensmann wird jetzt ein Mann, für den der Glaube und die Glaubensausübung nur noch Ritual ist. Was macht er? Die Philister greifen an, er hat eine kleine Heerschar da und er wartet auf den Propheten Samuel, dass der eben opfert als Priester. Du musst als Priester opfern. Aber Samuel kommt einfach nicht. Und dann sagt sich Saul, ach, was soll's, jetzt opfere ich einfach selber. Opfer bringt der Priester da und nicht der König. Wenn du Gott was gibst, dann musst du Gott das geben, was er will, auf die Weise, die er es haben will. Amen. Sonst lässt er dich nämlich links liegen. Und so opfert er jetzt da also, obwohl er das gar nicht soll. Das ist ungefähr so, wie der Pfarrer kommt zur Hochzeit zu spät. Und deinem Schwiegervater, dem wird es jetzt zu blöd. Und er sagt, hopp, jetzt kommt nach vorne, willst du, fertig. Ja, und dann traut dich der Schwiegervater. Weißt du, das ist nicht dasselbe. Der kann das gar nicht. Du brauchst dann die richtige Unterschrift unter dieser Urkunde, damit das Ganze gültig ist. Ansonsten ist das alles nur Show. Und so ähnlich war das bei ihm auch. Er wusste nicht, soll er angreifen, soll er nicht angreifen. Und er hat nicht die Geduld gehabt, auf den Mann Gottes zu warten, der ihm gesagt hat, wo er hin soll und was er dort machen soll. Es hat sich ein wenig verzögert. Hat sich bei dir auch schon mal was verzögert. Gott ist nicht so schnell gewesen, wie du das gern gehabt hättest oder so. Daran geduldig zu bleiben, ist wirklich schwierig. Und Saul hat es nicht gemacht. Er ist also nicht mehr so entscheidungsstark gewesen. Wir sehen, der Glaube ist für ihn da nur noch so Ritual gewesen. Ja, jetzt opfern wir halt mal, wir das sollen. Blöd. Und dann war es so, dass Samuel ihm eine Aufgabe gegeben hat. So spricht der Herr. Die Amalekiter kommen immer wieder ins Land und töten alles bei uns, was kreucht und fleucht. Jetzt geh du und besieg die Ammoniter ein für alle Mal. Und das macht Saul nicht. Saul besiegt die zwar, aber er besiegt sie nicht völlig. Und dann macht er auch noch Beute, obwohl er genau das nicht hat machen sollen. Er hat keine Beute machen sollen. Aber das Volk, das bei ihm dabei ist, das will, dass sie Beute machen. Oh, da gibt's Rinder und da gibt's Schafe und alles Mögliche und die wollen wir für uns behalten. Gott sagt zwar, wir sollen die auch töten, aber was haben wir davon? Nichts. Anstatt dass Saul jetzt sagt, wir machen das, was Gott gesagt hat, macht er eben genau nicht, was Gott gesagt hat. Und lässt diese Tiere, Rinder leben und lässt das Volk plündern, was er nicht hat machen sollen. Dann kommt Samuel und sagt, was hast denn du gemacht? Ah, ich war gehorsam, ich habe die Amalekiter besiegt. Und er sagt, nö, da ist der König, da steht er, schau, der lebt. Was soll denn das? Und was sind das auch für Tiere? Ja, und dann denkt sich Saul eine Ausrede aus, warum er jetzt nicht gehorsam war. Ja, wir wollen die opfern, das sind Opfertiere, wir wollen die dem Herrn opfern. Und dann sagt Samuel diese unsterblichen Worte. Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Saul, deine Ausreden interessieren mich nicht. Und dann sagt Saul, ja gut, ich habe gesündigt. Ich habe mich geängstigt vor dem Volk. Ich hatte Angst vor dem Volk. Ich hatte Angst vor dem Volk. Die wollten plündern und ich habe mich nicht Nein sagen trauen. Schau, das ist wirklich blöd. Wenn dir wichtig ist, was andere von dir denken, nimmt deine Entscheidungsstärke ab. Du hängst an dein Fähnlein nach dem Wind und deine Lebensqualität, die leidet ganz fürchterlich. Hast du das gehört? Das ist ein wichtiger, profunder Punkt. Wenn du möchtest, dass du entscheidungsstark bist, dass der Herr zu dir spricht im Moment der Krise, dass du weißt, was zu tun ist, dann darf dir, was die Leute denken, nicht wichtig sein. Du musst die Leute nicht vor den Kopf stoßen mit deiner Eigenart. Völlig klar. Aber Wert auf das, was jeder sagt, kannst du nicht legen. Und deswegen ist Saul verworfen worden, wegen Ungehorsam. Ungehorsam. Er hat nicht gemacht, was Gott zu ihm gesagt hat. Oh Mann, bist du Gott ungehorsam? Wir sind jetzt wieder beim schlechten Gewissen eigentlich, ne? Wenn Gott etwas zu dir sagt, dann tu das. Denn wenn du es nicht tust, wird er zu dir nicht mehr sprechen. Denn wenn er weiß, dass du sowieso nicht magst, was er sagt, dann spart er sich die Zeit und lässt dich links liegen. Also wie kannst du das verhindern, dass Gott dich links liegen lässt? Sei gehorsam. Sei gehorsam. Wenn ihr willig seid und gehorsam, werdet ihr das Gute des Landes essen. Saul hat das Gute des Landes nicht gegessen, weil er nicht gehorsam war. Und Gott hat ihn verworfen und Samuel hat dann den David gesalbt, der gehorsam war, der gut war. Auch nicht in 100% aller Fälle, aber immerhin. Er hat viele Sachen richtig gemacht. So gehorsam, hab ein gutes Gewissen, sei gehorsam. Das sind schon mal ganz wichtige Punkte. Jetzt, warum hat Jesus Nazareth links liegen gelassen? Das ist auch interessant. Jesus hat Nazareth zunächst nämlich gar nicht links liegen lassen. Er kam nach Nazareth herein. Und er hat sich in die Synagoge gestellt und hat dort das Wort verkündigt. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Nachricht zu predigen, Gefangene in Freiheit hingehen zu lassen und ein angenehmes Jahr des Herrn auszurufen. Ihr Lieben, das angenehme Jahr des Herrn ist das sogenannte Jubeljahr. Das ist das Jahr, in dem alle Schulden vergeben worden sind. Wer hätte auch gern seine Schulden alle vergeben? Oh, natürlich. Keine Schulden zu haben ist ein wichtiger Punkt im Leben. Ich habe keine Schulden, nicht einen Schulden. Es ist mir wichtig gewesen seinerzeit. Okay, gut. Was ist noch passiert? Die haben alle ihr Erbe wieder zurückbekommen. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen ihr Erbe verloren haben und das Grundstück verkaufen mussten, dann haben sie es im 50. Jahr wieder zurückbekommen. Das ist also eine große Transformation, die Jesus hier ankündigt. Es ist eine Erneuerung, eine richtige, dicke, fette, große, starke Erneuerung. Und Jesus sagt, die fängt geistlich an, die fängt mit mir an. Das Jubeljahr hat an Yom Kippur begonnen. Das ist der Tag der Versöhnung. Der Tag der Versöhnung des Volkes mit Gott. Der Tag der Sündenvergebung. Wenn du einen neuen Anfang brauchst und möchtest, dass Gott sich dir zuwendet, dann musst du dein persönliches Yom Kippur feiern. Dann musst du Jesus in dein Leben einladen, deine Sünden dir vergeben lassen. Schau, Jesus hat deine Sündenlast für dich getragen. Es gibt Freiheit für dich in ihm, in seinem Blut. So, lad ihn ein, wenn du das noch nicht gemacht hast. Sag zu ihm, Herr, komm in mein Leben, wasch mich rein und mach mich neu, gib mir einen neuen Anfang. Herr, ich bin einer von diesen Gefangenen, Gebundenen, setz mich frei, mach die Gefängnistür auf. Und Jesus sagt zu dir, die Gefängnistür ist offen, du kannst rauskommen. Ich bin derjenige, der die Tür für dich aufhält. Jetzt komm raus, glaub einfach nur, dass ich mit dir bin und dann wird es was. Du kriegst von mir neues Leben, einen neuen Anfang. Und die Leute hören das. Und die hören, mit was für einer Vollmacht, dass er das vorträgt. Und mit was für einer, was sie alles von ihm schon gehört haben. Dass er Zeichen, wundermächtige Taten getan hat. In Kapernaum, in Bethsaida, in Korazin, was weiß ich wo, überall. Er ist jetzt richtig bekannt. Und so haben sie jetzt also eine gewisse Erwartungshaltung. Und sie hören ihn und sie sagen, ja wirklich, das ist also ein Wort mit Wumms. Und dann sagt der eine zum anderen, ist es nicht der Zimmermann? Ja, jetzt wurde gesagt, das ist doch der Zimmermann. Und der kommt und behauptet, er wäre der Messias. Seine Brüder und seine Schwestern sind alle bei uns hier. Ja, und hast du das nicht gehört? Seine eigenen Leute haben ihn für verrückt erklären lassen. Die haben versucht, ihn zu fangen. Der spinnt. Der behauptet, er wäre der Messias, dabei ist er doch nur der Zimmermann. Und sie ärgerten sich an ihm. Das griechische Wort für ärgern ist das Wort Skandalon. Anstoß nehmen. Sie haben ihn nicht als den Messias gesehen, sondern als den, den sie von früher gekannt haben. Und Jesus weiß das natürlich. Er hat es schon antizipiert, er hat es schon erwartet. Er sagt, der Prophet im eigenen Land, ich weiß, ich weiß. Aber, sagt er, Leute, ohne Glauben läuft nichts. Wenn ihr nicht an mich glaubt, wenn ihr nicht den Messias in mir seht, dann werdet ihr die Wunder, von denen ihr gehört habt, dass sie in Chorazin, in Bethsaida, in Kapernaum passiert sind, nicht erleben. Denkt dran, und dann fängt er an, eine Predigt zu halten, die sie wirklich super sauer gemacht hat. Er sagt, Elia war doch ein geliebter Prophet, wir verehren ihn doch heute. Und es gab viele, viele Witwen in ganz Israel damals und zu keiner einzigen ist Elia geführt worden, als nur zu einer Sidonierin, einer Ausländerin. Und bei der hat er dann dieses Versorgungswunder getan, dass sie dann 3 Jahre, 3,5 Jahre, 4 Jahre lang was zu essen hatten. Warum hat er das nicht in Israel gemacht? Weil es keine Gläubigen in Israel gegeben hat. Gott hat nah und fern geschaut nach einer Person, die Glauben hat. Und er hat sie gefunden in Sidon im Ausland. Und jetzt fangen sie natürlich schon an, die Arme zu verschränken. Was erzählten wir hier? Der sagt, dass wir ungläubig sind und die Ausländer gläubig. Da will er damit behaupten, dass uns der Segen entzogen wird und dass er an die Ausländer geht, dass er an die Heiden geht, dass die Heiden irgendwie, das ist uns zu arg. Und Jesus fährt fort, Jesus sagt, und Elisa, den lieben wir doch auch, er ist doch ein wohlgelittener und verehrter Prophet. Und alle nicken, ja, denkt an Elisa. Es gab viele Aussätzige zur Zeit von Elisa und keinen israelitischen Aussätzigen hat Gott gereinigt als nur Naaman den Syrer. Warum? Weil er Glauben hatte. Als der Prophet zu ihm gesagt hat, oder noch nicht einmal gesagt hat, ihm ausrichten hat lassen, als der Naaman zum Propheten kam, um sich ein Wort von Gott abzuholen, da kam der Prophet nicht raus und hat ihn begrüßt, weil er ja General war und weil er wichtig war und alles. Er hat ihm keinen roten Teppich ausgelegt. Der Hausdiener kam an die Tür, als geklingelt hat und Naaman draußen stand. Und er macht die Tür auf, Naaman, und Naaman sagt, Und er sagt, tauch dich 7-mal im Jordan unter, dann wird es wieder auf Wiederschauen. Und dann macht er die Tür wieder zu. Naaman steht da und denkt sich, hallo? Weißt du nicht, dass ich wichtig bin? Seht ihr diese ganzen Orden auf meiner Brust nicht? Ich habe jetzt gedacht, dass der hier rauskommt und da seinen Regentanz um mich herum aufführt, seine Hand über mir schwingt und vielleicht irgendwie ein Huhn opfert oder was weiß ich, wie sie das machen. Dass er halt einen esoterischen Klimbim abzieht. Stattdessen lässt er mir einfach nur ausrichten, ich soll mich 7-mal im Jordan untertauchen. Das behagt mir gar nicht, der Jordan ist nämlich schmutzig. Wer war schon mal am Jordan? Ist der Jordan schmutzig? Ja, ich habe schon mal eine Handvoll Leute am Jordan getauft. Ich denke sogar schon ein paar Mal. Wenn du die untertauchst, dann sind die weg. Wenn du die loslässt und die treiben davon, du findest die nicht mehr. Der Jordan ist wirklich nicht sauber. Amana und Parpar, die Flüsse Syriens, sie sind viel schöner. Jordan. Und dann kommen seine Diener. Gott segne die Mitarbeiter. Na Gott, was würden wir tun als Leiter ohne Mitarbeiter? Na, wir würden vielleicht die kalte Schulter Gottes sehen. Jetzt kommen seine Mitarbeiter und seine Diener und sagen zu ihm, ja, also mon General, es ist doch leicht, was er gesagt hat. Jetzt würden Majestät sich bitte untertauchen im Jordan, es ist doch easy, es ist doch einfach. Wenn er was Schwieriges gesagt hätte, zieh dich hinauf in die kalte Einöde des Hermon und friere und bibbere dort im Lendenschurz und um Mitternacht spring auf und schrei laut, dann hättest du doch das gemacht. Ja, und jetzt, wo er was Leichtes von dir will, kannst du doch das auch machen. Und er tut es und er ist gehorsam. Er ist zum Schluss gehorsam und sein Name ist gehorsam. Wunderbar, aber das ist nur eine Nebengeschichte, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich habe mich verzettelt, entschuldigt. Okay. Die Sache ist die Leute in Nazareth, die waren sauer. Die sagen, jetzt bringt er 2 Ausländer als Glaubensvorbilder an, hallo? Es hat sich nichts getan in Israel, weil kein Glaube da war. Und dann sind sie so sauer. dass sie den Messias, das Lamm Gottes, den, auf den sie seit Jahrhunderten, ach was, Jahrtausenden gewartet haben, den packen sie jetzt, links und rechts, und schleifen ihn an den Felsen, an denen ihre Stadt gebaut ist, und sie wollen ihn hinunterwerfen. Aber da schüttelt sich der Messias frei. Und er dreht sich um und er geht weg. Und können nachlesen, Markus Kapitel 6, Vers 6. Und er ging durch die Dörfer ringsum und lehrte. Warum? Er tat dort keine oder wenige Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Wegen ihres Unglaubens. Wenn du möchtest, dass Gott dich links liegen lässt, dann sei voller Unglauben. Sagst, bin ich nicht. Okay, gut, pass auf. Trifft jetzt bei uns hier natürlich auf niemanden zu, ist mir völlig klar, aber ich habe das schon erlebt in auf allen möglichen Weltteilen, auf denen ich unterwegs war. Was habe ich immer wieder mitgekriegt? Dass Leute über ihren Pastor hergezogen haben, den kritisiert haben, den nach der Botschaft beim Mittagessen als Filet ja, aufgeschnitten haben und dann verspeist haben. Okay, schau, du kannst hier nicht jemanden schlecht machen und dann gleichzeitig von dem als Sprachrohr Gottes empfangen. Das kannst du nicht. Okay, wenn ein kleiner Teufel dir auf der Schulter sitzt und die ständig dir die Verkündiger, die du hörst, schlecht macht. Keiner von uns macht sowas, aber ich habe schon Leute getroffen, die so drauf waren. Ich habe mir gedacht, Leute, was soll denn der Quatsch? Ja, du wirst nicht in der Lage sein, von der Person dann das zu empfangen, was Gott eigentlich hätte. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man das Nazareth-Syndrom. Das nennt man Unglauben. Du ziehst über den her, nicht weil du den Mann Gottes siehst, sondern weil du den Zimmermann in ihm siehst. Alles klar? Ich muss weiter zum nächsten Punkt kommen, aber ich denke, ihr habt mich verstanden. Wenn du deinen Ehepartner, deine Kinder, deine Eltern, deine Verwandtschaft schlecht denkst, dann dürfte dich nicht wundern, wenn du das irgendwie ausstrahlst und wenn man dir dann ganz gerne aus dem Weg geht, weil man immer nicht weiß, was für Spitzen aus deinem Mund herausschießen. Oder wenn du derjenige bist, der immer gerne über den Chef herzieht, machen alle, aber manche machen es besonders gern, von Herzen, dann dürfte dich nicht wundern, wenn der Chef dich bei der nächsten Beförderung übergeht. Du hast da nicht den Spirit, du hast da nicht die Vibrations, die der sucht in Mitarbeitern, die er befördern will. Ist er noch da? Okay, schau, das ist alles Unglauben. Das hat was mit Unglauben zu tun. Wenn du glaubst, dass dein Job von Gott ist, dass das eine Möglichkeit ist für dich, Geld zu verdienen, dich nützlich zu machen, deine Berechtigung hier auf der Welt zu begründen, ja, deine Existenzberechtigung, dann wirst du über deinen Job nicht ständig lästern, sondern du wirst dich gerade bei Gott bedanken. Du wirst dich bei Gott bedanken, du wirst sagen, danke Herr. Und wenn der Herr sieht, dass du dir in diesem niedrigen Job Mühe gibst, weißt du, was er dann macht? Dann sagt er, hey, da liegt Glauben vor. Die Person, die arbeitet im Glauben, in einem Maß von Glauben. Ich denke, die befördern wir. Und dann wird es was, und dann wird es was, und dann wird es was, dann wird es was mit dir. Also Unglaube ist eine ganz üble Sache. Okay, gut. Wir kommen als nächstes dran. Die Kanaaniterin. Oh ja, die Kanaaniterin aus Matthäus Kapitel 15, Abvers 22. Jesus ist so beschäftigt gewesen die letzte Zeit, dass er beschließt, wir gehen jetzt und machen Urlaub. Wer war schon im Urlaub? Echt? Wer geht noch? Okay, noch einige? Okay, alles klar, gut. Wer war nicht und geht auch nicht? Okay, auch eine ganze Reihe, gut. Wir haben da alle unsere Gründe dafür, nehme ich an. Jesus sagt auf jeden Fall, ach, ich mache jetzt mal Urlaub, meine Jungs brauchen ein bisschen Ruhe. Und dann geht er nach Sidonien. Und dort folgt ihm keine Volksmenge nach, er ist dort, man lässt ihn in Ruhe, er ist Ausland. Er ist jetzt im Ausland und schlendert am Strand entlang und er kann natürlich nicht verborgen bleiben. Jemand wie Jesus kann nicht verborgen bleiben. Eine Kanaaniterin, eine Frau, die Israeliten eigentlich haben vertreiben sollen, die in jener Gegend gewohnt hat, die kommt jetzt und schreit von der Ferne, Jesus, Sohn Davids, Herr, meine Tochter ist furchtbar krank, heil sie, ich habe gute Sachen von dir gehört, heil sie. Und er antwortete ihr nicht ein Wort. Sie hat jetzt zwei Probleme. Einmal eine kranke Tochter, zweitens Jesus antwortet ihr nicht ein Wort. Jetzt kriegt sie ein drittes Problem. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, Herr, die nervt, schick sie weg, sag ihr, geh weg, Wir haben keine Zeit für dich. Die Jünger. Johannes, der Jünger der Liebe. Petrus. Jakobus, alle diese Jünger, die wollen, dass er sie wegschickt. Stell dir mal vor, du kommst von weiter weg in den Gottesdienst, hier in die Versammlung, und die Mitarbeiter an der Eingangstür, die sagen, was willst denn du hier, so wie du aussiehst? Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Und du gehst wieder raus und sagst, Mensch, jetzt bin ich aus Pinneberg hinter Hamburg hergefahren, um mal dabei zu sein in einem Live-Gottesdienst. Keine Liebe in dieser Gemeinde. Ja, genau, kann ich nachvollziehen, könnte ich verstehen. In dieser Lage, in dieser Situation ist diese Frau jetzt. Also sie hat jetzt kranke Tochter, Jesus, der sie nicht beachtet, und die Jünger sind gegen sie. Aber sie bleibt dran. Gott segne sie. Sie bleibt dran, sie bleibt dran, sie bleibt dran, sie bleibt dran. Sag mal, sie bleibt dran. Weißt du, warum sagst du nur, dass wir Sachen nachsagen sollen? Dann wachst du wieder auf und du bist mit dabei. Und das, was du selber sagst, das merkst du dir besser. Aber jetzt kriegt sie ihr viertes Problem, Problem Nummer 4, als ob das erste nicht schon genug gewesen wäre. Sie kommt also und wirft sich vor ihm nieder. Und sie sagt, Herr, hilf, meine Tochter ist schlimm besessen. Hilf. Und jetzt kriegt sie das vierte Problem. Als sie endlich vor ihm steht, sagt er zu ihr, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus spricht zu ihr und er zeigt ihr die verbale kalte Schulter. Er ist heftig, oder? Du kommst zum Herrn, du bleibst dran, seine Jünger wollen ihn wegschicken, wollen dich wegschicken, aber du bleibst trotzdem dran, du kämpfst dich durch die Jünger durch. Petrus schnauft schon und sagt, Frau, und du schiebst ihn einfach zur Seite und gehst hin zu Jesus und wirfst dich vor ihm nieder. Und dann sagt er, ich bin für dich nicht zuständig. Ich, Jude, du Kanaaniterin. Bund, kein Bund. 4 Probleme. 2, die von Jesus kommen. 1 von seinen Jüngern. Und 1, dass sie einfach, dass sie das Leben da ins Nest gelegt hat. Die kranke Tochter. Was macht sie jetzt? Gibt sie auf? Sagt sie, boah, sind die hier unfreundlich. Boah, da muss ich gleich mein Telefon zücken und einen schlechten Post auf Facebook und auf Twitter schreiben. Keine Liebe. Furchtbarer Prediger, Daumen runter. Macht sie das? Sie macht es nicht. Sie macht es nicht. Die Leute in Nazareth, die hätten ihn schon längst stehen lassen. Die hätten Sand nach ihm geschmissen und wären wieder gegangen, im besten Fall. Aber diese Frau macht es anders. Sie bleibt dran. Sie bleibt dran. Ich frage dich, bleibst du auch dran, wenn du was von Gott willst? Bleibst du so lange dran, bis du ein Ja von Gott gehört hast? Oder gibst du zu schnell auf? Denn diese Frau lässt sich einfach nicht abwimmeln. Jesus persönlich wimmelt sie ab, nachdem sie durch die 11-Meter-Mauer seiner Jünger durchgebrochen ist. Er wimmelt sie ab. Und sie sagt, Herr, kranke Tochter. Und er sagt zu ihr, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen. Heilung ist das Brot der Kinder. Und es den Hunden zu geben. Den Hündlein, sagt er, den Schoßhunden zu geben. Er ist nicht unfreundlich zu ihr, er ist nicht hart zu ihr. Der Ton macht die Musik, sag mal mit mir, der Ton macht die Musik. Du kannst allen alles sagen, du musst nur wissen, wie. Du kannst deine Gefühle durchaus ausdrücken, aber du musst wissen, wie. Ansonsten schalten die dich irgendwann ab. Und diese Frau, die merkt, da ist was. Er ist nicht völlig gegen mich, er ist nicht gegen mich als Mensch. Er will nur nichts rausdrücken von dem Segen. Weil es nicht mein Segen ist, weil ich keinen Bund mit Israel, mit Gott habe, weil ich nicht zum Volk Israel gehöre. Das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber ich habe Glauben an ihn, ich weiß, dass hier meine Antwort vor mir sitzt. Dieser Mann ist der Messias Gottes, der Mann, von dem geht die Rettung aus, der hat die Antwort und ich werde mich nicht abwimmeln lassen von ihm. Sie ist im Glauben, sie ist im Glauben, sie lässt sich nicht abwimmeln. Die Tatsache, dass sie sich nicht abwimmeln lässt, zeigt, dass sie im Glauben ist. Dass sie wirklich will, was sie will. Und was passiert? Sie sagt, ja, Herr, sie ist blitzschnell im Kopf, sie denkt blitzschnell. Er sagt, Heilung ist Brot der Kinder, ist nicht für die Hündlein, für die Haushunde. Oh, er sieht mich also als Haushund an. Er sieht mich nicht als ein Kind an, stimmt ja, bin ich auch nicht, aber ich bin mit im Haus, das hat er gemerkt, dass ich mit im Haus bin und den Gott Israels anbete, das hat er gemerkt. Was könnte ich jetzt sagen? Und dann fällt dir dieser wunderbare Satz ein. Ja, aber Herr, ist es doch so, dass die Kinder den Hunden Brot geben, dass die Hunde gefüttert werden von den Kindern, dass die Kinder sich einen Spaß daraus machen, die Hunde zu füttern. Come on, Herr, so ist es doch, gib's doch zu, du weißt doch ganz, ganz genau. Und da merkt Jesus, sie hat wirklich Glauben, sie lässt sich nicht abwimmeln, sie bleibt dran. Und er sagt zu ihr, ja, jetzt habe ich gesehen, anhand von dem, was du gesagt hast, sehe ich, dass du Glauben hast. Sie hat zu ihm nicht gesagt, du hilfst mir nur nicht, weil du nicht kannst, du bist in Wirklichkeit nur ein Zimmermann. Hätte sie machen können, hat sie aber nicht gemacht. In Nazareth hätten sie das gemacht. Aber hier nicht. Diese Frau hat es anders gesehen. Die Frau hat gesehen, ich muss dranbleiben, dann kriege ich was von ihm, ich muss dranbleiben. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, bleib dran. Solange bis er spricht, solange bis er was zu dir sagt, was sich gut anhört. Und wenn er dich erst abwimmelt, dann bleib erst recht dran. Denk dran, klopfen. Denk an den Bittsteller, der nachts zu seinem Freund kam und Brot haben wollte. Der hat ihn rausgeklopft, hat er den. Und manchmal musst du eben warten und den Herrn Argumente geben, warum er dich segnen soll. Diese Frau hat ihm Argumente gegeben. Keine besonders intellektuellen, aber sie hat ihm Argumente gegeben, die sie im Herzen gefunden hat. Mach du es genauso. Wenn du was von Gott willst, sag ihm warum. Warum er dir das bitte geben soll, warum das gut ist. Und ich garantiere dir eines, wenn du ein gutes Gewissen hast und so im Glauben zu ihm kommst, dann wird er zu dir kommen und dich segnen. Amen. Halleluja, bin ich zuversichtlich. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Warum in Gottes Namen geht Jesus an seinen Jüngern im Sturm vorbei? Er sagt zu ihnen, fahrt nach Bethsaida. Markus Kapitel 6, Vers 45. Er nötigt sie ins Boot und sagt zu ihnen, fahrt hinüber nach Bethsaida. Und jetzt rudern sie los. Und sie rudern mitten in den Sturm hinein und in diese hohe See und alles. Und dann kommt Jesus und läuft an ihnen vorbei. Hallo. Warum läuft Jesus an ihnen vorbei? Ich stelle mir das so vor. Oder es hätte so sein können. Es hätte so sein können, war es aber nicht. Jesus läuft an ihnen vorbei und sie sehen, er geht an uns vorbei. Er lässt uns hier im Sturm hängen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie alle an der Reling standen und zu Jesus rausgeschaut haben, wie er an ihnen vorüberläuft. Und Judas spricht auf und sagt, Herr, hallo? Warum tust du uns das an? Warum nur? Warum? Mussten wir unbedingt mitten in der Nacht hier lostigern? Du wusstest doch als Prophet, dass da ein Sturm kommt. Warum hast du uns das angetan? Wir hätten doch genauso gut am Strand übernachten können. Hätten wir doch machen können. Am Lagerfeuer, wo es warm ist. Hier ist es nass und kalt. Und wisst ihr, was Jesus gesagt hätte? Er hätte gesagt, ich, meine Herren, bin unterwegs nach Kapernaum, nach Bethsaida. Ihr seid unterwegs nach Kapernaum. Woher weiß ich das? In Johannes Kapitel 6, Vers 17, da steht, die Jünger sind nach Kapernaum gerudert, während Jesus sie nach Bethsaida geschickt hat. Wenn du unterwegs bist nach Kapernaum, der Herr aber nach Bethsaida, dann werdet ihr euch nicht treffen. Dann wird der Herr an dir vorübergehen, weil er nämlich dorthin geht, wo er hin will. Er wird sich dann nicht dir anpassen. Du passt dich bitte ihm an. Er ist Gott und nicht du. Amen. Du bist sein Diener und ihn nicht er deiner. Also wenn du das mal verinnerlicht hast, dann ist schon mal viel gewonnen. Deswegen geht Jesus vorbei. Jesus hat gesagt, Bethsaida, und die Jünger sagen, oh, alles klar, wo sollen wir hin? Ja, wo sollen wir hin? Ja, sein Haus steht in Kapernaum. Ja, dann rudern wir nach Kapernaum. Die haben einfach nicht gut zugehört, als der Herr ihnen den Auftrag gegeben hat. Jetzt meine Frage an dich, hörst du zu, wenn Gott spricht? Oder sitzt du im Gottesdienst, während der Prediger sich da vorne abmüht und schwitzt, ja? Spielst du dann Tetris oder irgendwie Spiele mit einem Telefon? Weißt du, dann wird es nichts. Dann wird das nichts. Du musst zuhören, wenn der Herr was zu dir sagt. Und knapp daneben ist auch vorbei. Er hat gesagt, rudert los und das haben sie gemacht, aber sie sind nicht dorthin unterwegs gewesen, wo er sie hinbestellt hat. Deswegen ist er an ihnen vorbeigegangen. Und ich sage euch mal eins. Es ist mittlerweile meine Überzeugung, die habe ich seit ungefähr 3 Tagen, weil am Mittwoch habe ich da schon mal drüber gepredigt. Das fand ich so gut, ich musste das heute nochmal loswerden. Ich bin mir sicher, dass wenn die in Richtung Bethsaida unterwegs gewesen wären, dorthin, wo der Herr sie hinbestellt hat, dann wäre da kein Sturm gewesen und dann wäre es schneller gegangen und leichter gewesen. Sie sind dann, als Jesus dann ja ins Boot gegangen ist, angekommen dort, wo sie hin sollten. Können nachlesen, habe jetzt nicht die Zeit dazu, da wirklich drauf einzugehen. Aber als Jesus im Boot war, ist der Sturm in sich zusammengefallen und sie waren sofort an dem Ort, an dem sie hin sollten. Bethsaida. Wenn du mal die Karte anschaust, dann stellst du fest, dass der See Genezareth hier ist, Bethsaida hier ist und Kapernaum hier, 4 Kilometer Distanz. Also 4 Kilometer sind zu viel. Amen. Wenn Jesus hier ist und du dort, dann trefft ihr euch nicht mehr. Du musst erst dorthin gehen, wo er ist. Amen. So, hör Gott zu und mach dann das, was er dir aufgetragen hat und schussel hier nicht rum. Amen. Und bei Paulus war es so ähnlich. Das Problem war so ähnlich bei ihm. Er kam, es ist in Apostelgeschichte 21, in eine Stadt, in eine Gemeinde, in der es wirklich gut zuging im Heiligen Geist. Dort gab es geistlich gesonnene Menschen. Und eine Gruppe von Leuten kam zu ihm nach dem Gottesdienst und hat zu ihm gesagt, du Paulus, wir hören, du gehst nach Jerusalem. Der Heilige Geist hat uns gezeigt, du sollst nicht nach Jerusalem. Steht in der Bibel. Die sagten ihm durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, jetzt mit meinen Worten, Leute, ich Apostel, ihr, was seid ihr nochmal? Jünger, alles klar. Redet ruhig, ich mache, was ich will. Und dann geht er nach Jerusalem, obwohl ja viele Male darauf hingewiesen wird, dass es nicht leicht wird dort. Und er wandert sofort prompt ins Gefängnis. Er kann nichts von dem tun, was er sich dort vorgenommen hat. Und er wird verhaftet, dort bleibt er dann jahrelang und zum Schluss muss er nach Rom. Gott wollte ihn die ganze Zeit schon nach Rom verfrachten. Aber durch seine Unwilligkeit hat es länger gedauert und ist schwieriger gewesen. Wie gesagt, ich bin mir sicher, es wäre leichter gewesen für die Jünger auf dem See und ich bin mir sicher, es wäre leichter gewesen für Paulus, wenn er sich etwas sagen hätte lassen. Frage jetzt, lässt du dir etwas sagen? Oder tust du die anderen alle sofort ab? Nö. Du musst das, was du hörst, natürlich abwägen. Aber es könnte ja was sein, vor allem wenn es 3 verschiedene Leute sagen. Wenn 3 verschiedene Leute dasselbe sagen, dieselbe Warnung aussprechen, dann würde ich mal ein bisschen die Lausche aufmachen. Amen? Und so war das also seinerzeit. Na gut, was passiert? Paulus wird dann gegen seinen Willen und wieder besseres Wissen und gegen sein inneres Gefühl aufs Mittelmeer hinaus verfrachtet in einem Schiff. Und dort ist dann dieser schlimme Sturm, der tobt, bis alle Hoffnung schwindet. Und dann zerschellen sie an der Insel Malta und werden trotzdem gerettet. Dann wird auch Malta gerettet und so weiter und so fort. Es wendet sich dann schon alles zum Guten. Aber wir halten fest, es wird schwieriger und es dauert länger. Bei den Jüngern war es so, bei Paulus war es so. Eines noch, Navigationsgerät. Ich weiß nicht, wie das bei dir früher war, aber manchmal wusste ich es besser als das Navigationsgerät. Du siehst dein Ziel links liegen und das Navigationsgerät sagt, fahr rechts. Die Stimme, fahren Sie rechts. Du denkst, nö. Und du fährst nach links und du stellst fest, du kannst da nicht hin, wo du hin willst. Da gibt es einfach keine Zufahrt. Du musst tatsächlich erst nach rechts fahren, in die gegenteilige Richtung gehen, um dann dort anzukommen, wo du hin willst. Es gibt's. Navigationsgerät. Deswegen Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Schau, wenn du Gottes Navigationsgerät, der Bibel, misstraust, dann wird es schwieriger und dauert länger. Es kann sein, dass du dann immer noch ankommst an dem Ort, an dem du hin sollst. Aber es wird schwieriger und es dauert länger. Also, nochmal, merkt ihr den Vers auf jeden Fall? Jesaja Kapitel 1, Vers 19, wenn ihr willig seid und gehorcht, werdet ihr das Gute des Landes essen. Und jetzt haben wir ein wenig nachgedacht, wie es das gibt, dass man verhindert, dass Gott einem die kalte Schulter zeigt. Amen? Okay, gut, so viel von mir an dieser Stelle. Ei. Amen. Lasst uns die Augen zumachen. Herr, du siehst unsere Herzen, du weißt ganz genau, wer sein Gewissen bereinigen muss, bestimmte Taten aufhören muss. Vater, du weißt genau, wer wegschauen muss von den Menschen und sich mehr an dir wieder orientieren soll, dass er wieder zu einer Entscheidungskraft durchdringt. Vater, du weißt genau, wer braucht, dass er im Glauben wächst, dass er seinen Glauben ernährt mit dem gesunden Wort Gottes. Wer von uns im Unglauben stecken bleibt und deswegen nichts erlebt mit Gott. Und Vater, wir bitten dich, dass wir ein demütiges Herz haben, das uns das sich was sagen lässt. Und Vater, wir bitten dich, hilf uns, dass es nicht länger dauert, als es muss und nicht schwieriger wird, als unbedingt nötig. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst. In Jesu Namen. Amen.